Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 174 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 29. März 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmolltalk sprechen wir zufällig über Ostern und über Steuern.
Außerdem haben wir uns mit Versicherungsmakler Mario Strehl über seinen Selbstversuch in Sachen digitale Rentenübersicht unterhalten.
Und in den News der Woche gibt es Stunk wegen des geplanten Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes von Karl Lauterbach. Die Kritik am Generationenkapital reißt einfach nicht ab. Dieses Mal melden sich die Aktuare zu Wort. Die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen lässt laut einem aktuellen Bericht zu wünschen übrig. Und die Solvenzberichte der Versicherer sollen einfach mal verständlicher werden. Aber erst aus der Redaktion.
Willkommen zum Schmolltalk.
Willkommen zum Schmolltalk.
An diesem heutigen Karfreitag.
Stimmt, heute ist ja Karfreitag.
Heute ist Karfreitag.
Hätte ich glatt nicht
gemerkt. Wir dürfen gar nicht so fröhlich sein, Scholle, heute.
Nee. Warum? Jeder ja, nur ein Kreuz, ne?
Ja. Oh Gott. Ja, gut. Ja, Ostern. Nein, wir sitzen natürlich jetzt nicht an einem Feiertag vor dem Mikrofon und nehmen das auf. Das haben wir natürlich ein bisschen vorher gemacht.
Richtig.
Was machen wir denn so an Ostern?
Unbezahlte Care-Arbeit. Kinderhüten.
Ja, stimmt.
Bam. Also ich weiß nicht, was machst du? Wir tun die Füße hoch.
Ich bin bei meiner Mutter, die hat am Sonntag Geburtstag.
Mhm.
Und meine Schwester kommt tatsächlich auch. Mhm. Ja, und dann werden wir brunchen und irgendwie ein bisschen Geburtstag feiern und sonst. Mhm. Aber auch schön ruhig machen.
Samstagabend ist bei uns im Nachbarort Osterfeuer und ich habe das ja noch gar nicht so raus. Ich bin ja im Förderverein des Kindergartens und da bin ich sozusagen Chief Financial Officer.
Oh.
Ja, ja. Das ist auf Deutsch Kassenwart. Ich glaube, es gibt kein deutscheres Wort als Kassenwart.
Richtig typisch deutsches Wort, ja.
Ich bin Kassenwart. So, und da verkaufen wir dann. Da haben wir einen Stand am Osterfeuer und wir verkaufen Wein.
Eierlikör, oder?
Eierlikör natürlich. Ja, wir verkaufen Eierlikör, wir verkaufen Naschitüten und Schorle. Und der Erlös, der geht. Apropos unbezahlte Arbeit, der geht natürlich komplett in den Förderverein.
Und cool.
Deswegen werde ich auch, naschen ist auch erlaubt. Also.
Aber nicht vom Eierlikör nippen.
Nee, ich mag keinen Eierlikör, ich nehme den Wein. Also auf jeden Fall, Samstagabend wird es eine ordentliche Sause, glaube ich.
Sehr gut.
Ja.
Findet denn auch das alljährliche Eiertrudeln im Harmschen Haushalt statt?
Oh ja, also wir versuchen es einfach. Wir versuchen so ein paar Leute noch zusammenzutrommeln, aber Ostermontag Nachmittag geht es Eiertrudeln.
Erklär doch den Leuten bitte mal, was das ist. Ich glaube, die meisten Leute können sich nicht vorstellen, was das ist.
Gut, dass du fragst, Schmidi. Das ist ein Brauch aus dem schönen Havelland in Brandenburg. Man nimmt sich alle möglichen Schaufeln und andere Grabgeräte und hartgekochte Eier und buddelt eine Eierrollbahn an einen Hang. Und die muss möglichst gewagt sein mit tollen Kurven und vielleicht einer kleinen Sprungschanze. Und am Ende liegt da noch ein Stein, damit die Eier richtig raufklatschen. Und dann gibt's tatsächlich Einzelzeitfahren. Also wer das schnellste Ei hat, gewinnt. Oder auch Ausscheidungsrennen. Das klingt immer ein bisschen eklig, aber es ist eigentlich nur immer zwei Eier gegeneinander und wer schneller ist, kommt weiter. Eine Runde.
Cool.
Und am Ende gibt es einen Massenstart und da kommt dann am Ende unten echt Eiersalat an.
Ach, großartig.
Für Eltern und Kinder ein großartiges Ereignis immer.
Ja.
Die Jungs freuen sich schon drauf.
Wer braucht genau. Da noch die Formel 1?
Wer braucht die Formel 1? Wir haben den Eierlauf.
Sehr schön, sehr schön.
Ja,
ja, das klingt doch nach einem bunten Osterfest.
Könnte genau. Man machen, gell?
Ja, aber wir haben ja nicht nur das schöne Osterfest auf der Agenda, nämlich du hast letztens deine Steuererklärung gemacht und wolltest uns daran teilhaben lassen.
Ja, ich komme gerade aus der psychologischen Behandlung, die brauche ich danach immer.
Oh, ach komm.
Ja, doch, ich habe die Steuererklärung gemacht und habe wieder die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und frage mich, wer denkt sich eigentlich diesen Scheiß aus?
Wieso, was hat dich gestört?
Nicht zu fassen. Zu Riester und Rürup komme ich gleich, aber es ist einfach so ein Ding. da wirst du dann Sachen halt gefragt. Ja, du arbeitest zu Hause. Zu wie viel Prozent, also wenn du dein Arbeitszimmer absetzen willst von der Steuer oder ansetzen willst, dann wirst du gefragt, zu wie viel Prozent benutzt du dieses Arbeitszimmer? Und dann denkst du so, ja, ich habe da einmal noch drinnen gepennt oder ich habe da auch mal ein bisschen.
Das musst du natürlich abziehen.
Ja, da habe ich auch ein bisschen gedaddelt und dann muss ich aber jetzt genau auf die Uhr gucken, prozentual, wie viel das insgesamt ausmacht. Das geht beim Telefonanschluss weiter, da wirst du dann gefragt halt, prozentual, wie viel benutzt du deinen Telefonanschluss privat und wie viel dienstlich? Und dann kommt meine Gegenfrage.
Muss man das ja auch angeben.
Ja, aber dann kommt meine Gegenfrage, meinst du jetzt zeitlich oder vom Datenvolumen her? Also das sind echt so Sachen und dann.
Aber du hast ja zum ersten Mal auch jetzt was für Riester und Rürup
ausfüllen. Ich musste zum ersten Mal nach Jahren wieder, ich hatte früher auch mal einen Riester-Vertrag, aber nach Jahren musste ich mal wieder zu Riester angeben. Und auch da habe ich mich gefragt, Alter, wer hat sich denn diesen Mist damals ausgedacht? Wie kompliziert kann man es eigentlich machen? Da ist man ja schon froh, dass diese 4% ohne Nachkommastelle sind. Also man soll ja 4% seines Einkommens reinsparen, aber nicht aus demselben Jahr, sondern aus dem Vorjahr. Mhm. Das heißt, guck doch mal in deinem Ordner, ob du die alte Quittung noch irgendwo liegen hast oder in irgendeiner Datei. Also das muss man dann auch noch rausfummeln.
Also in einem gut geführten Ordner.
Ja.
Wie es ja auch sein sollte.
Wie ihn meine Frau sicherlich auch hat, ich aber selber nicht.
Mann, Scholle, du hast noch die Schublade, wo du alles reinstopfst oder was?
Ja. Na, ich habe so eine lose Blattsammlung und und dann denkst du so, also es ist dann wieder am Einkommen gemessen und dann kriegt man eine Fehlermeldung, ja, sie haben zu wenig eingespart. Dann denke ich so, ja, dann macht es doch einfach prozentual mit der Zulage. Und wollen Sie das jetzt als Sonderausgabe ansetzen oder wollen Sie die Zulage? Die Zulage. Wie kompliziert kann man so ein Ding eigentlich machen? Und da bin ich einfach wahnsinnig beim GDV, muss ich sagen, und bei der Fokusgruppe auch, die dann einfach sagen, ey, Leute, spart rein. Für jeden Euro, den ihr reinspart, gibt's noch 50 Cent obendrauf oder noch einen Euro obendrauf. Ey, würfelt und macht mal einen glatten Prozentbetrag. Macht 50%, macht 100%. Und dann macht einfach mal einen Deckel, der für alle gilt und der nicht prozentual am Einkommen gemessen ist. Dann sagt einfach Leute, ja, ihr könnt 500 Euro im Jahr da reinsparen, keine Ahnung, oder 1000 Euro und dann gibt's halt so und so viel obendrauf. Macht es einfach. Was ist das für ein Mist? Also ich freue mich auf das Ergebnis der Fokusgruppe. So.
Ja, 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 die haben das ja auch angekündigt für demnächst, das Rentenpaket 3 oder wie war
das? Das Rentenpaket, the return of the Rentenpaket. Und dann,
das Rentenpaket schlägt zurück, genau.
Und dann, Leute, vergesst nicht, die bestehenden Riester-Verträge damit einzubeziehen.
Tja, schauen wir mal.
Ne? Es ist wirklich unfassbar, wer sich diesen Kram damals ausgedacht hat mit Wahlrechten und nochmal eine günstiger Prüfung und dann nochmal was und da nochmal was. Alleine dieses am Einkommen zu messen.
Maximal kompliziert.
Es ist wirklich nicht zu fassen und das musste jetzt einfach mal raus und jetzt geht's mir besser.
Sehr gut.
Das war jetzt
Seelsorge erledigt.
Ja. Schmidt, kriegst du Honorar dafür, dass du
Nein,
das anhörst?
Natürlich Nein. nicht. Hier, wie war das? Unbezahlte Care-Arbeit.
Das ist Care-Arbeit, genau. Das hast du toll gemacht, Schmidt. Das hast du sehr schön gemacht. Du hast tolle Care-Arbeit geleistet.
Sehr schön. Ja, dann weiter im Text.
Im Gespräch.
Die Deutsche Rentenversicherung hat am 30. Juni 2023 die öffentliche Pilotphase für die digitale Rentenübersicht gestartet. Das Portal soll den Bundesbürgern verdeutlichen, welche gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge sie aufgebaut haben. Ist das nun der große Wurf aber? Hilft das denn den Menschen? Versicherungsmakler Mario Strehl hat sich in einem Selbstversuch mal durch das System gewühlt und zieht ein, naja, eher durchwachsenes Fazit. Aber hören Sie doch einfach selbst. Hallo Mario und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ja, du hast uns vor kurzem einmal angemorst, dass du für uns einen Beitrag schreiben wolltest, weil du nämlich einen Selbstversuch gemacht hast in Sachen digitale Rentenübersicht. Mhm. Das fanden wir sehr spannend, haben da auch direkt zugegriffen, aber wir wollen hier an dieser Stelle da auch nochmal drüber sprechen, weil das Thema ja nun ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, je mehr Anbieter und so sich auch dem Projekt anschließen.
Absolut.
Und wir wollen, es ist aber brennend heiß mal, ich hatte auch vor, mal einen Selbstversuch zu machen, aber jetzt hast du mir das quasi abgenommen, die Arbeit.
Und wir wollen gleich mal
Karin, ich stelle gleich mal eine kritische Frage.
Ja.
Hast du denn dann den Selbstversuch für dich selbst als Bürgerin tatsächlich gemacht?
Nee, noch nicht.
Ah, ja, wir werden gleich sehen, in welche Richtung das bei mir gehen wird.
Ja, das liegt aber auch dran, dass ich glaube ich keinen elektronischen Personalausweis habe und dann scheitert das ja erstmal schon mal. Aber wir wollen dem nicht vorweggreifen. Wir gehen etwas strukturiert vor.
Sehr gut.
Genau. Also du hast diesen Selbstversuch eben gemacht und das mal ausprobiert. Greif doch mal ein bisschen vorweg, kurzes Ergebnis vorab. Glaubst du denn, das Tool wird was taugen, damit sich die Leute eben mehr um ihre Altersvorsorge kümmern werden? Weil sie dann eben, so ist ja das Ziel, ihre Lücken auf einen Schlag und auf einen Blick sehen werden.
Also wenn du mir mit einer geschlossenen Frage diese Frage stellst, glaubst du, dass es ist, dann müsste ich wahrscheinlich antworten, nein, ich glaube nicht daran. Mhm. Ist natürlich schwarz und weiß. Die Wahrheit wird vielleicht in der Mitte irgendwo liegen, denn man müsste ja vielleicht den Entwicklungsgang auch sehen. Ich könnte auch die Frage stellen, hat denn die bisherige Renteninformation, die jemand bekommen hat, dafür gesorgt, dass es sich um seine Altersvorsorge kümmert? Also da stand ja bislang nur die gesetzliche Rente drauf.
Ja.
Das würde wahrscheinlich jeder am Markt sagen, eher nicht. Die meisten heften es ab unter, ja, da kam was.
Genau.
Aber dass sie sich wirklich beschäftigen, eher nicht. Und ich glaube, dass die digitale Rentenübersicht, auch wenn sie dann irgendwann mal mehr umfasst, kommen wir vielleicht gleich noch dazu, dann ja einen kleinen Beitrag leisten wird. Aber tatsächlich die Frage, glaubst du, dass ja, dass das Tool sein wird, wo Menschen jetzt anfangen, sich um ihre Altersvorsorge zu kümmern? Nein.
Okay, dann gehen wir doch mal auf die einzelnen Kritikpunkte ein. Weil so eine Meinung ergibt sich ja nicht einfach aus der Luft. Ich habe es eben schon angedeutet, technisch braucht man da ja ein bisschen was. Unter anderem glaube ich den elektronischen Personalausweis, sonst kommt man da gar nicht rein. Erzähl doch mal, wie sich das so, was man tun muss, um überhaupt erstmal reinzukommen.
Genau, also da möchte ich vorweg schicken, dass ich mich selbst so ein bisschen als Technik-Nerd bezeichnen würde. Also das heißt, ich bin sicher allen modernen Technologien gegenüber offen und habe da auch keine Sorge und Angst davor und bin auch jemand, der oft gefragt wird, du Mario, du kennst dich doch aus mit, Punkt, 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 kannst du mir mal helfen?
Kenn ich.
Und mit dieser Grundvoraussetzung bin ich sehr positiv an die Sache rangegangen, dachte mir, okay, das wird jetzt wie eine Registrierung bei irgendeinem Anbieter relativ schnell gehen. Habe aber festgestellt, du hast es ja auch gerade schon weggenommen, man braucht schon mal einen digitalen Ausweis, der ein bestimmtes Merkmal erfüllt. Jetzt gehöre ich zu den Glücklichen, die tatsächlich nach 2019, glaube ich, ist der Zeitpunkt, oder gar 2017, ihren Ausweis bekommen haben und damit erfüllt der Ausweis schon mal automatisch dieses Kriterium.
Mhm.
Also das bedeutet, wenn jemand einen älteren Ausweis hat, dann müsste er sich zunächst einen neuen Ausweis ausstellen lassen.
Mhm.
Wenn jemand aber seit 2017 einen Ausweis bekommen hat, dann erfüllt rein technisch gesehen erstmal die erste Hürde dieser Ausweis schon mal.
Mhm.
Aber wenn man jetzt denkt, naja gut, da logge ich mich irgendwo ein, gebe vielleicht meine Nummer ein, das reicht nicht, sondern man muss entweder ein digitales Lesegerät haben, was natürlich niemand zu Hause hat, oder, das ist natürlich viel einfacher, eine App runterladen.
Ja.
Das Schöne ist, im App Store gibt es zwei Apps. Wenn man dann genau schaut, sieht man, die App 2 muss man runterladen. Also die, das ist eines der Vorgänger, der ist aber immer noch da. Dann lädt man also die digitale Ausweis-App 2 runter. Und dann stellt man sehr schnell fest, es reicht nicht, sich digital zu registrieren, denn man braucht eine PIN dazu. Die hat man vielleicht, wenn man dran gedacht hat, wenn man sie aufgehoben hat, irgendwann bei der Ausgabe des Personalausweises, 2000 irgendwann, tatsächlich vielleicht mitbekommen als Papierstück. Also ich hatte sie nicht mehr. Und das heißt, dann kann man aber auch in der App ein neues Dokument bestellen.
Okay.
Also das heißt, wenn die erste Euphorie da ist, okay, das mache ich jetzt, ich probiere das jetzt mal, dann stellt man sehr schnell fest, okay, ich muss erstmal was anfordern. Dann dauert es gar nicht so lange, also ich hatte mit mehr Zeit gerechnet, dann dauert es ein paar Tage und dann bekommt man ein Schreiben, einen gelben Umschlag, also wirklich sehr, sehr wichtig, zugesendet. Und dort drin ist dann eben entsprechend die PIN, mit der man sich einloggen kann. Diese PIN ist aber nicht ewig gültig.
Ah.
Wenn man also so wie ich nicht gleich Zeit hat, sondern ein paar Tage vergehen lässt, ein paar Tage mehr, dann muss man nochmal eine PIN anfordern, weil die nicht mehr gültig ist.
Also das passiert mir aber auch öfter.
Ja, genau. Ja, du, ich sag mal, in dem Moment, wo du sagst, jetzt will ich da mal reinschauen, dann hast du diese Euphorie, diese Begeisterung, also ich übertreibe es jetzt vielleicht mal, zumindest mal diese Offenheit. Und dann, ja, jetzt musst du das noch. Naja, gut, auf jeden Fall, irgendwann kommt dann der spannende Moment. Ich glaube, dass viele Menschen da schon resignieren und sagen, ach komm, es reicht, wenn ich es per Post irgendwann kriege. Ne?
Ja.
Und werden da schon aufgeben. Auf jeden Fall, irgendwann hast du die Möglichkeit, dann diese PIN zu bekommen und dann kannst du dich entsprechend einloggen. Das funktioniert dann tatsächlich. Mhm. Und ich glaube aber eben, dass über diese erste Hürde, sprich, habe ich den richtigen Ausweis? Ja, nein. Habe ich ihn nicht, habe ich ja sowieso ein Problem. Dann muss ich ja erstmal einen neuen Ausweis haben. Die Frage ist, werden die Menschen, bevor der alte Ausweis abläuft, wegen der digitalen Rentenübersicht einen neuen schon beantragen? Nein. Sondern die warten dann halt, bis es soweit ist. In 2-3 Jahren läuft er aus. Dann gibt's einen neuen, der ist eh mit den elektronischen Merkmalen versehen. So, und dann muss man ja eben diese PIN entweder anfordern oder eben aufgehoben haben. Ich glaube, dass da die Hürde schon mal sehr, sehr hoch ist. Also deine Frage, wie ist es so im Detail, hat mich ein bisschen geschockt, muss ich echt sagen. Ich dachte, das ist echt typisch Behörde.
Ja.
Ich meine, ja, Datenschutz ist mir wichtig, gar keine Frage. Da stehen sehr, sehr persönliche Daten drin, gar keine Frage. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass Banking als Beispiel auch nicht viel weniger sensible Daten hat. Und wenn ich heute ein Konto irgendwo eröffne und mich identifizieren muss etc., dann kann ich das in 5 Minuten online digital machen. Und selbst mit Video-Identifikation etc., das sind Menschen gewöhnt heutzutage. Aber da ist hier schon noch ein echt steiniger Weg, den man gehen muss.
Okay. Und dann hast du es also endlich geschafft, nach ein paar Wochen wahrscheinlich, dass du drin warst. Mhm. Und wie sieht's denn da aus? Was ist dir da so aufgefallen auf den ersten Blick?
Ja, also aufgefallen ist mir persönlich zu dem Zeitpunkt, als ich es gemacht habe, dass da sehr, sehr wenig drin stand. Mhm. Jetzt habe ich gelesen auch schon, oh, es machen über 170 Anbieter schon mit und so. Und dann dachte ich mir, naja, also da sollten jetzt mal alle Versicherungsgesellschaften schon mal drin sein. Ich habe mir dann die Linkliste runtergeladen mit den Gesellschaften, die bislang teilnehmen. Und ich schätze jetzt mal so eine Bauchschätzung von diesen 170 Unternehmen, die dort teilnehmen, sind, glaube ich, allein 100 Sparkassen.
Aha.
So, das heißt, also jede Sparkasse einzeln ist dort aufgelistet. Mhm. Also die, dann gibt's nur mal als ein weiteres Beispiel Bosch als Anbieter. Mhm. Von betrieblicher Altersvorsorge, hat wahnsinnig viele Tochtergesellschaften. Und alleine von diesen Tochtergesellschaften sind locker 25 dort registriert. Das heißt also, von diesen 170 Anbietern, die man jetzt denkt, oh, da hast du als Makler oder Maklerin tatsächlich alle Gesellschaften, die du jemals vermittelt hast, sind da drin. Nein, da sind eben jede deutsche Rentenversicherungsanstalt, jedes Bundeslandes, heißt das schon mal 16 Stück, plus dann verschiedene Anbieter, die halt dort vorangehen mit 3, 4, 5 oder gar 20 Registrierungen. Also wenn man es jetzt mal auf die Praxis der Finanzberatung abstellt, dann würde ich sagen, sind von den Produkten, die ein Mensch für die Altersvorsorge vielleicht verwendet, sind vielleicht 10 Anbieter drin, maximal.
Okay.
Das derzeit. Also das heißt,
das soll ja aber natürlich noch ausgebaut werden, ja, muss man also ja fairerweise sagen, genau.
Absolut, gar keine Frage. Also da bin ich kritisch, aber natürlich vollkommen klar, dass das die Anfangsphase ist. Ich habe nur ein bisschen Sorge und denke mir immer, wenn jemand in der Anfangsphase sich da registriert hat und das ausprobiert hat und dann ist das, ich sage es vielleicht sogar, Frusterlebnis oder zumindest die Enttäuschung, ach so, ich habe bei der ABC-Versicherung irgendwas am Laufen für meine Altersvorsorge, das finde ich jetzt da gar nicht. Da ist jetzt die Frage, ob der Bürger dann sagt, naja, da schaue ich dann halt mal in einem halben Jahr rein, ist ja noch die Testphase, ne? Mhm. Dann wird der Anbieter schon drin sein. Ich glaube, dass dann schnell, wie bei der klassischen Papierform, abheften.
Ja.
Und wie immer 3 Jahre vor der Rente reinschauen und reicht mir die Rente.
Okay. Und wie sieht es also bei den, die schon dabei sind, wie sieht es da so mit den Angaben aus, die da auftauchen? Sind die denn soweit vollständig und auch vergleichbar, sage ich mal, untereinander?
Ja, nein. Also es geht ja nicht um Vergleichen. Ne? Also es geht nicht, ich glaube, das geht der Rentenübersicht hier nicht darum, irgendwie einen Anbieter A gegen B, egal wer es jetzt ist, irgendwie zu vergleichen oder so, sondern es geht ja darum, zusammenzustellen, was kannst du bekommen. Und für jemanden, der in der Branche fit ist, der wird sagen, klar, lese ich ohne Probleme. Ne? Also das heißt, ich weiß, dass es vielleicht eine Fondspolice gibt, die keinen Garantiefaktor drin hat. weil ich mich halt dafür entschieden habe. Dann finde ich halt in der Spalte, was bekommen Sie garantiert mal raus, finde ich halt keinen Wert. Ja, das weiß ich dann. Wenn ich jetzt aber als Bürger vielleicht irgendwann mal vor 5, 6, 10 Jahren sowas abgeschlossen habe und dann da drauf schaue und ich sehe erstmal, ich kriege im garantierten Fall nichts, oh, schlecht. Dann gibt es natürlich noch weitere prognostizierte Zeiträume, wo also Gesellschaften dann einspielen können, so wie die Kunden es jetzt in Papierform kennen. Wenn ich heute eine Altersvorsorge bespare, dann weiß der Versicherer zum Beispiel aus, bei 3%, bei 6%, bei 9% Wertentwicklung eines Fonds oder Depots kannst du mit dem und dem an Rente rechnen. Mhm. Jetzt ist aber deine Frage ja gewesen, die Vergleichbarkeit.
Ja.
Jetzt gibt's Anbieter, die sagen mit 0%, mit 2, mit 4, mit 6. Dann gibt's Anbieter, die sagen mit 0, mit 3, mit 5, mit 7.
Ja.
Etc.
Eben.
Dementsprechend ist es für den Kunden, nenne ich es jetzt mal, also für den Bürger, der jetzt da liest, glaube ich, nicht einfach nachvollziehbar. Also derjenige, der sich, sag mal, der die ersten Hürden überschritten hat, der wird es vielleicht noch blicken. Aber so jetzt derjenige, der sagt, puh, ich beschäftige mich eigentlich widerwillig mit dem Thema, aber ich muss mich wohl darüber beschäftigen. Da stehen viele Informationen drin. Das finde ich gut. Ich behaupte aber mal, es ist dennoch eine Beratung notwendig dazu.
Okay, das ist doch auch schon mal ein gutes Ergebnis und das deckt sich auch ein bisschen mit einer Umfrage, die das Beratungshaus Euphoria aus der vergangenen Woche vorgelegt hat. Da war ein Ergebnis, dass erst 38% der Bürger überhaupt von dieser digitalen Rentenübersicht gehört haben. Mhm. Also da ist schon mal Punkt 1, wo man noch ansetzen könnte. Aber von denen, die sich das schon mal angeschaut haben, da sagen 90%, nee, ich hätte da gerne noch eine Beratung zusätzlich dazu, da komme ich alleine nicht mit klar. Das ist ja aber doch eigentlich auch eine tatsächlich, also könnte man sich vorstellen, dass dann in Zukunft vielleicht der Vermittler neben seinem Kunden sitzt vor dieser Rentenübersicht und dann eben anhand dessen durchgeht und sagt, guck mal hier, hast du das und da hast du das und ihm auch vielleicht dabei hilft, das überhaupt erstmal onzuboarden, sage ich mal auf Neudeutsch.
Also absolut. Ich würde das jetzt kurz aufteilen, nämlich erstmal in diese Umfrage. Ich habe die auch gelesen und war ein bisschen erstaunt.
Aha, okay.
Denn, also dass 38% überhaupt davon gehört haben, das finde ich okay.
Aha.
Und ist okay. Also ist ja keine große Werbung gemacht worden oder so, aber das finde ich ganz okay. Es ist aber dann, 22% der Befragten nutzen die digitale Rentenübersicht. Also haben tatsächlich schon mal das jetzt angeschaut und so weiter. Und da muss ich sagen, das würde ja, wenn ich das mal in Zahlen mir anschaue, müsste ja bedeuten, dass so in etwa jeder Fünfte oder lass es jeden Zehnten sein, tatsächlich sich schon mal die Rentenübersicht dort angeschaut hat. Jetzt habe ich eine nicht repräsentative Umfrage gemacht, die meine Maklerkollegen und Kolleginnen umfasst.
Okay.
Und habe gefragt, ist euch denn in der Praxis jemals jetzt in den letzten 6, 12 Monaten ein Kunde begegnet, der dort die digitale Renteninfo für sich runtergeladen hat oder angeschaut hat und mit dir darüber sprechen möchte.
Mhm.
Und da kann ich sagen, nicht repräsentativ heißt, es ist kein einziger dabei gewesen, der gesagt hat, ich habe das im Gespräch schon mal vorgefunden.
Okay.
Mhm. Da würde ich jetzt mal sagen, ich glaube, dass der eine oder andere vielleicht in einer Umfrage auch mal etwas antwortet, was vielleicht gar nicht so stimmt, möglicherweise.
Verwechselt weil vielleicht, kann ja auch
ich
sein.
Würde diese Zahl als zu hoch gegriffen sehen. Das ist das eine. Aber gut, wenn das die Studie oder die Umfrage herausgegeben hat, dann ist es so. Also ist ja auch durchaus überprüfbar.
Mhm.
Die andere Sache, nämlich die, die jetzt sagen, okay, ich halte es für sehr, sehr wichtig, meinem Berater darüber zu sprechen, 100% Zustimmung. Denn es hat sich ja auch an einer Sache nichts geändert, nämlich daran, wie zu früher, da stand früher drin, du bekommst mal 1600 Euro Rente als Beispiel, dann denkt sich jemand, naja, okay, das ist zwar weniger, als ich jetzt mit meinen 2,2 netto habe, aber passt schon. Ne? Dass davon aber noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge der Rentner weggehen, dass davon möglicherweise noch eine Steuer weggeht oder so, das steht da ja im, ich nenne es mal Kleingedruckten, es ist genauso groß gedruckt, aber es steht ja weiter unten noch drauf.
Mhm.
Aber es steht natürlich nicht drauf, wie viel es ist.
Mhm.
Und jetzt sind wir bei dem Thema, auch der Kunde weiß ja nicht, der kann nichts von Schicht 1, Schicht 2, Schicht 3 Produkten.
Mhm.
Der weiß nicht, geht jetzt dort noch eine Steuer weg? Wenn ja, wie viel? Geht da nur eine Abgeltungssteuer weg? Geht da mein persönlicher Steuersatz weg? Ist das mit Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen belegt? Etc. Also das bedeutet, diese Übersicht ist, ich sag mal, nice to know. Aber da sie erstens nicht vollständig ist, weil ja viele Anbieter noch nicht drin sind und auch viele nicht reinkommen werden. Also es gibt ja auch viele Leute, die haben britische Lebensversicherer oder Liechtensteiner und so weiter.
Ja.
Also da die werden ja nicht angeschlossen sein. Dann haben viele zur Altersvorsorge möglicherweise vielleicht eine Immobilie oder eine vermietete Wohnung und solche Dinge und einen Goldsparplan, was auch immer es gibt. All diese Dinge werden da nicht drin sein, sondern das Ding ist immer wirklich ein ganz, ganz grober Anhalt. Und dann auch nur brutto und verzerrt natürlich das Bild am Ende. Und deswegen glaube ich, das, was in der Studie rauskam, dass 90% derjenigen, die sich beschäftigt haben oder schon mal davon gehört haben, dass die sagen, es wird eine Beratung weiterhin notwendig sein. Das finde ich gut. Mhm. Also das finde ich richtig, wichtig und gut, dass sie dann so ehrlich sind und sagen, schön, dass es das gibt, aber bringen, so richtig bringen, tut es mir jetzt nichts.
Ja. Okay. Also es wird weiter den Gang zum Berater brauchen. Das ist eigentlich auch schon direkt ein ganz schönes Schlusswort. Mhm. Das ist, ja, also wie gesagt, also viele Leute haben noch nicht wirklich davon gehört. Und dann ist es auch eben wahrscheinlich einfach besser, zu seinem Vermittler zu gehen, der einem dann einen vollumfänglichen darlegt, was man denn alles so hat. Weil der gibt einem wahrscheinlich die ganzen Ordner, also man gibt dem die ganzen Ordner, die man hat. Und der erstellt dann eben eine schöne Übersicht mit Immobilie und Gold und ausländische Verträge und so weiter. Genau. Ne? Das ist wahrscheinlich deutlich umfangreicher, die Übersicht bei einem guten Makler, der das macht.
Ja, also das, wenn tatsächlich, also wenn du vielleicht ein, du hast mich jetzt kennengelernt als einen schon kritischen Menschen, was dieses Thema betrifft.
Ja.
Aber wenn ich mal was Persönliches sagen möchte, wenn es tatsächlich ein bisschen dazu beiträgt, dass sich mehr Menschen mit ihrer eigenen Altersvorsorge beschäftigen und dann möglicherweise auf wen auch immer zugehen und sagen, kannst du mir da mal helfen, kannst du mir mal zusammenzählen, was ich denn tatsächlich mit 67 auf mein Girokonto kriegen kann und ob ich noch was tun muss. Wenn das ein bisschen dazu beiträgt, dass es mehr Menschen machen, dann hat es schon mal einen Zweck erfüllt. Also dann ist es gut. Einzig der Weg dahin, den sehe ich kritisch.
Super, dann belassen wir es dabei und hoffen, aber man weiß ja auch nicht, was in Zukunft noch kommt. Ne? Absolut, auch die Technik wird ja auch immer ausgefeilter. Mal gucken, was da noch kommt. Also es ist ein guter Anfang, sagen wir mal.
Absolut.
Dann vielen Dank fürs Gespräch, lieber Mario. Und danke, dass du dich in den Selbstversuch geschmissen hast und dir das mal angeschaut hast.
Sehr, sehr gerne. Kann auch nur jedem empfehlen, das mal selbst auszuprobieren.
Ja, ja, ich werde es auch tun. Ich werde meine PIN irgendwann suchen von meinem Personalausweis und dann probiere ich es auch aus. Gut, dann danke dir.
Ich danke dir. Ciao.
Die News der Woche.
Neues aus der Rubrik Die schönsten Namen für Gesetze. Auf geht's. Der neue Referentenentwurf zum Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, kurz GVSG, sorgt für Unmut bei den Krankenkassen. Am stärksten stört sie, dass die Regierung der gesetzlichen Krankenversicherung damit noch mehr Ausgaben aufdrücken will.
Zum Beispiel sollen neue Medizinstudienplätze den Nachwuchs sichern. Einen entsprechenden Förderfonds wolle man aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds speisen. Am Ende soll die GKV so 2/3 der Kosten übernehmen. In einer zweiten Maßnahme will Gesundheitsminister Karl Lauterbach flächendeckende Gesundheitskioske errichten. Die Kosten soll zu 3/4 ebenfalls die GKV tragen. Und dann sollen auch die Deckel für Hausarztleistungen, die sogenannte Budgetierung, wegfallen.
Es geht munter weiter. Mit dem nun bekannt gewordenen Gesetz kommen erneut erhebliche Ausgabenrisiken auf die Versicherten und Arbeitgeber der gesetzlichen Krankenversicherung zu, kommentiert Ulrike Elzner, Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Ersatzkassen. Sie stempelt das neue Gesetz kurzerhand als Beitragszahlerbelastungsgesetz ab.
Auch die Pläne für die Hausarztpraxen stoßen auf wenig Gegenliebe. Carola Reimann, Vorstandschefin des AOK-Bundesverbandes, merkt an, es sei nicht gewährleistet, dass sich die Erreichbarkeit und Qualität der hausärztlichen Versorgung dadurch wirklich verbessert. Anstatt also die ambulante Versorgung der Menschen strukturell zu verbessern, optimiere man die Einkommen der Ärzteschaft.
Die Kritik am Generationenkapital im Rentenpaket 2 der Bundesregierung ebbt nicht ab. Jetzt melden sich auch die Versicherungsmathematiker zu Wort. Die Deutsche Aktuarvereinigung und das Institut der versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung stören sich vor allem an den Renditeerwartungen. Allerdings ohne genaue Zahlen zu nennen.
Kurz zum Hintergrund. Das Generationenkapital ist zentraler Bestandteil des Rentenpakets 2, für das seit Anfang März ein Referentenentwurf vorliegt. Bis 2035 sollen schuldenfinanzierte Mittel des Bundes am Kapitalmarkt investiert und so ein Vermögen von rund 200 Milliarden Euro aufgebaut werden. Aus diesem Kapitalstock soll dann die gesetzliche Rentenversicherung mitfinanziert werden.
Woran hapert es nun in den Augen der Aktuare? Die zugrunde liegenden Berechnungen, insbesondere die Annahmen zu den erwarteten Renditen und Darlehenszinsen, sind intransparent und lassen sich nicht nachvollziehen, sagt Maximilian Happacher, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Aktuarvereinigung. Und weiter: Wir gehen auf Basis unserer eigenen Einschätzungen davon aus, dass die realistisch erzielbaren Renditen dauerhaft nicht ausreichen, die geplanten Ausschüttungen und die Zinskosten zu finanzieren.
Wenn die Renditeerwartungen sich nicht erfüllten und weniger Kapital aufgebaut werden könne, müssten die Beitragssätze weiter steigen. Die Mathematiker plädieren daher dafür, dass nicht die Beitragszahler das Kapitalanlagerisiko aus dem Generationenkapital tragen, sondern der Bund das Risiko übernimmt und gegebenenfalls fehlende Mittel bereitstellt, um den Beitragssatz zu stabilisieren.
Und nochmal Altersvorsorge. Das Bundesfinanzministerium, kurz BMF, hat seinen Bericht zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen vorgelegt. Und der Blick nach vorn verheißt nichts Gutes. Finanzminister Christian Lindner sieht die Absicherungssysteme für Rente, Krankheit und Pflege in Gefahr.
Das größte und Pfeffi-Lesern und Hörern inzwischen geläufige Problem ist die Alterung der Bevölkerung. Laut BMF könnten die alterungsbedingten öffentlichen Ausgaben bis 2070 unter ungünstigen Bedingungen von aktuell 27% des Bruttoinlandsprodukts auf 36% steigen. Unter günstigen Bedingungen würden sie auf 31% des BIP steigen. Mit den wachsenden Ausgaben wächst auch der Schuldenberg. Der Bericht rechnet bis 2070 mit einem Anstieg der Verschuldung auf 140-365% des BIP, je nach Bedingungen. Die Schuldenbremse ist in den Projektionen nicht berücksichtigt.
Im Vergleich zum vorigen Tragfähigkeitsbericht aus dem Jahr 2020 hat sich die fiskalische Tragfähigkeit trotz günstigerer Bevölkerungsprognose damit verschlechtert. Schuld daran seien unter anderem eine verschlechterte Ausgangslage der deutschen Wirtschaft und der öffentlichen Finanzen infolge der jüngsten Krisen.
Sie heißen komplett ausgesprochen Bericht über die Solvabilität und Finanzlage und sind Teil der Berichtspflichten unter der Solvency II-Richtlinie der Europäischen Union. Sie geben Auskunft über die wirtschaftliche Situation von Versicherern. Zumindest denjenigen, die überhaupt verstehen, was drin steht. Wie die meisten gesetzlich vorgeschriebenen Reportings sind auch SFCR-Berichte keine leichte Lesekost.
Deshalb schaut auch kaum jemand dort rein. Tatsächlich hat der Versichererverband GDV festgestellt, dass die Berichte kaum als Informationsquelle genutzt werden. Eine Erhebung zeigt, dass sie im Schnitt nur 9-mal pro Monat aufgerufen werden. Das entspreche einem einzigen Aufruf je 23.000 Haushalten und verdeutliche, dass Versicherungsnehmer die Informationen einfach nicht nutzen.
Und hier soll sich was verändern. Vertreter der EU-Kommission, des EU-Parlaments und des Rats der Europäischen Union haben sich im Trilog im Dezember 2023 geeinigt, dass es künftig einen maximal eine Seite langen SFCR-Bericht für Verbraucher und einen für die Fachöffentlichkeit geben soll. Der GDV zeigt sich erfreut. Es ist gut, wenn sich Verbraucher künftig übersichtlich und ohne spezifische Fachsprache über einen Versicherer informieren können, meint GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.
Auch die Entscheidung der europäischen Gesetzgeber, die Solvenzanforderungen doch nicht übermäßig zu verschärfen, gefällt dem GDV. Im Bereich der Lebensversicherungen belaufe sich laut Schätzungen die Bedeckungsquote zwischen 305-315% für das Jahr 2023. Reicht aus, findet man beim GDV. Obwohl die Schadenrückstellungen wegen der Inflation stiegen, bleibe in der Schadenunfallversicherung die Solvenzquote aufgrund gestiegener Kapitalerträge stabil, bei etwa 300%.
Im Herbst 2024 dürfte die Richtlinie auf EU-Ebene formal verabschiedet werden. Im kommenden Jahr soll sie dann von der Delegierten Verordnung durch die Europäische Kommission überarbeitet und schließlich in nationales Recht umgesetzt werden. Mit der erstmaligen Anwendung ist dann im Jahresverlauf 2026 zu rechnen.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen ein schönes Osterfest und ein paar ruhige und erbauliche Tage.
Und wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das lange Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.